Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir melden uns nach einer längeren Zeit mal wieder. Ein paar Umstrukturierungen gab es dann doch über die letzten Monate, aber jetzt sind wir auch tatsächlich in der gewohnten Form auch wieder zurück. Und das machen wir mit folgenden Themen. Wir schauen natürlich auch auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft, das 1812-Kilometer-Rennen. Von Katar wurde verschoben, respektive erstmal nicht in dem ursprünglichen Zeitraum gesetzt, aufgrund der Situation, aufgrund der Kriegslage in und um den Nahen Osten. Das hat ihr und sicherlich ja auch alle von euch in der aktuellen Nachrichtenlage mitbekommen. Das vertiefen wir gleich, so wie wir auch dann nochmal weiter auf die Langstreckenweltmeisterschaft schauen, auf das, was eigentlich dann jetzt Ende des Monats März stattgefunden hätte, auf das, was schon bekannt ist, und natürlich schauen wir auch darauf, was in Le Mans uns dann auch im Sommer erwarten wird. Auch schauen wir auf das, was dann in dem nächsten Wochenende passieren wird, nämlich das am Nürburgring. Die Nürburgring-Langstrecken-Serie ist wieder zurück mit ihren Läufen, und das mit dem ersten dann jetzt am nächsten Wochenende. Da schauen wir auch drauf, was sich verändert hat über den Winter, was für euch anders sein wird und auf was wir dann nochmal speziell blicken werden. Dann auch nochmal für die nächste Folge, die dann auch in der nächsten Woche erscheinen wird. Und natürlich auch nochmal einen Blick auf das, was in der DTM passiert, nämlich die ersten Fahrerbesetzungen sind ja schon da, BMW, Mercedes unter anderem ja auch schon vorgestellt worden, auf den Rest und auf das, was euch dann erwarten wird, und auch, muss man sagen, eine kleine Überraschung, das gibt es dann auch jetzt in den kommenden Minuten. Ich hoffe, ihr seid wieder reichlich vertreten, und das eben jetzt mit der neuesten Ausgabe. Wir starten rein. Und wir schauen auf die 1812 Kilometer von Katar, nämlich diese waren ja offensichtlich und auch original geplant als Saisoneröffnung für die Langstreckenweltmeisterschaft 2026, für die Saison 2026, aber das wurde jetzt erstmal in einen späteren Zeitpunkt für dieses Jahr verlegt, so heißt die offizielle Mitteilung, die von der FIA und der ACO dann eben am Dienstag getätigt worden ist. Man wird damit das erste Rennen dann erst im April, nämlich vom 17. bis 19. April, nämlich in Imola, bei den 6 Stunden von Imola abhalten. Man ist aktuell in der Lage im Mittleren Osten unsicher, wie man dort vorgehen wird, und es ist einfach ein erhöhtes Risiko, so ein Rennen abzuhalten. Ich meine, der Luftraum ja auch teilweise ja immer noch oder weiterhin ja auch in Richtung Katar und dem Mittleren Osten ja auch gesperrt, und das folgt natürlich aufgrund des US-israelischen Militäroperation auf dem Iran, das dazu gesorgt hat, dass natürlich auch die Golfregion inklusive Katar davon betroffen ist. Ein neuer Startpunkt bzw. ein neues Datum wird wohl erst später kommuniziert. Man wird davon ausgehen, dass man es zur zweiten Hälfte der Saison dann abhören wird, aber die finale Kommunikation ist in due course, also according to the stadium statements, was man dort gemacht hat von der WEC. Dazu das Statement von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: "The safety and well-being of our community will always be the FIA first priority, and I thank our member club, the Qatar Motor and Motorcycling Federation, Lusail International Circuit, the ACO, and our championship colleagues for the measured and collaborative approach that has led to this decision." Übersetzt: Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft werden für die FIA stets oberste Priorität haben, und ich danke unserem Mitgliedsclub der Qatar Motor und Motorcycle Federation, dem Lusail International Circuit, dem ACO sowie unseren Kollegen und Kollegen in der Meisterschaft für den besonnenen und kooperativen Ansatz, der zur Entscheidung geführt hat, das Rennen eben dann jetzt zu verschieben. Das ein Ausschnitt davon, der Und das Datum zum Test, also wann man den Preseason Prologue, so wie es immer schön heißt, abhalten wird, ist noch in der Schwebe. Aber es wird man auch dann eben in Imola abhalten, sicherlich dann entweder in der Woche oder am Wochenende zuvor, wie man das jetzt auch in Katar gemacht hat. Auch die European Le Mans Series, die werden dann ihr auf Eröffnungswochenende dann in Barcelona abhalten. Das wird dann in dem Sinne dann auch nochmal finalisiert, aber Pierre Fion hat da erstmal natürlich an die Leute gedacht, die dann in dem Sinne mit diesem Konflikt auch beteiligt sind. Und das hat eben erste oder nicht so große Priorität, egal wo man dann eben steht. Also man will dort auf jeden Fall früher an den Start gehen mit dem Katar, 1812 Kilometern. Also man will in dem Sinne vielleicht auch einen Doppelheader machen im Mittleren Osten, nämlich mit Katar und Bahrain, das dann eben Ende des Jahres. Aber ich sage es mal, da lässt man sich ja bewusst Zeit, dass man eben dieses Rennen dann abhalten kann. Ob man möglicherweise, wenn und wie lange das geht, weiß ja zum aktuellen Standpunkt keiner, ob es da möglicherweise ein weiteres Europarennen geben wird, das kann man zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wirklich ausschließen, respektive kann man das ja auch nicht wirklich finalisieren. Das wird sich eben zeigen. Wir haben rund um Le Mans das letzte Mal über die Zukunft der Asian Le Mans Series gesprochen, nämlich über mögliche Hypercar-Einsätze in der Asian Le Mans Series. Ferrari ist jetzt auch dabei. Die setzen nämlich ihre Zukunft auch in der neuen Asian Le Mans Series Hypercar-Klasse. Nämlich die wird dann eben für Customers, also für Kunden in Asien auch möglich sein. Und damit ist der Ferrari 499P auch möglich als Privatkundeneinsatz in der asiatischen Langstreckenmeisterschaft. Aber gleichzeitig hat auch ein gleichzeitiges Engagement in der IMSA man aus Maranello eben abgelehnt, beziehungsweise man hat es erstmal in der direkten Zukunft ausgeschlossen, dass man in der IMSA, in der nordamerikanischen Langstreckenmeisterschaft, eben nicht dabei sein wird. Man kann eben dazu sorgen, dass man eben mit einem Ticket, und das ist auch vielleicht das Ziel für Privatkundeneinsätze, in der nächsten Saison dann auch bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans dabei sein wird. Deshalb dieses Konzept der Asian Le Mans Series, dass man eben mit einem Hypercar dann auch an den Start gehen kann. Das kennen wir ja schon seit Jahren in der Asian Le Mans Series. Der Klassensieger, aktuell ja LMP2, LMP3 und dann auch in der GT-Klasse, in der GT3-Klasse, die kriegen dann eben das Ticket für die 24 Stunden von Le Mans. Dann schauen wir weiterhin auf die European Le Mans Series. Dort wird Jack Hughes nämlich sein Sportwagen-Debüt mit APR feiern, mit Agave Pro Racing, mit Christian Wote und auch mit dem Auto, was auch Matthias Kaiser dann fahren wird. Jack Hughes, der in der Formel 3 und jetzt auch seit einigen Jahren mit der Formel E unterwegs ist, mit McLaren und Maserati, war er dort unterwegs in der Saison. Jetzt aktuell Reservefahrer für das Team Mahindra, wird dann eben jetzt mit dem 25er-Wagen von APR, von Agave Pro Racing, eben an den Start gehen für und in der Kampagne der European Le Mans Series, das dann eben dann auch jetzt bald mit ihrem Saisonstart in näherer Zukunft. Machen wir nochmal den Blick auf das, was kommt und was schon passiert ist. Und da wechseln wir nochmal in die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Nämlich hat Alpine sich jetzt bestätigt gefühlt, die Langstrecken-Weltmeisterschaft am Ende der Saison zu verlassen. Der französische Hersteller wird damit nach seinem Einstieg im Jahr 20 und 24 dann eben mit dem Jahr 2026 seine finale Saison bestreiten. Das hat Gründe, wie man das eben gezeigt hat vom französischen Automobilhersteller. Das liegt daran, dass der aktuelle Leadership, nämlich François Prévot, der eben jetzt übernommen hat, gerne mehr in dem EV-Only-Strategy, so wie es heißt, also in dem rein elektrischen Markt zugehen wird. Dies trifft auch die Marke Alpine und da will man sich jetzt eben deutlich stärker einsetzen. Auch Renault ja in gewisser Weise betroffen von den Rückgängen auch in ihren Automobilverkäufen und deshalb sieht man jetzt gezwungen, sich auch diese Serie zu verlassen. Man hat ja in der Formel 1 ja schon deutlich zurückgefahren, man setzt dort auch nicht mehr auf eigene Motoren und jetzt in der Langstreckenweltmeisterschaft, da der Erfolg, muss man ehrlicherweise sagen, auch jetzt nicht in Aussicht stand, dass man dann gesagt hat, okay, 2026 wird das letzte Jahr sein, 2027 sicherlich hätte man nochmal ein Update gebracht, aber das wird man dann eben jetzt nicht vollziehen. Dann, bevor wir auf die Starterliste vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans blicken, schauen wir nochmal auf das, was sich in Le Mans direkt ändern wird, nämlich, jetzt wird es komplett banal, nämlich die, so wie man es kennt, die Dunlop, der Dunlop-Bogen in Le Mans, die Brücke, wurde rebranded auf Goodyear, nämlich, da kommen wir auch noch gleich zum Thema zu sprechen, nämlich die Marke Dunlop ist hier jetzt ganz woanders, nämlich die neulich rebrandete Goodyear Bridge has broken cover, so wie es so schön heißt, nämlich der amerikanische Reifengigant hat sich jetzt eben von dem ja, traditionellen Dunlop gelöst. Das ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren so, dass Goodyear die Hauptmarke dabei ist und jetzt eben auch über Le Mans thronen wird. Der britische Reifenhersteller Dunlop ist ja jetzt in Hand und in Acquisition, so wie es heißt, bei Sumitomo. Sumitomo ja auch bei Falken unterwegs und wie gesagt, da kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, was sich da ändern wird. Eben damit ändert und endet eine 102-jährige Tradition, nämlich die Dunlop-Brücke, die jetzt dann eben erstmalig umbenannt wird in der Goodyear-Brücke. Ist, muss man wirklich sagen, echt schade, aber wie gesagt, hat was mit Rechten zu tun und 102 Jahre Tradition. Ja, das kann man dann auch nicht einfach auf sich sitzen lassen. Ist schon krass, aber man muss auch sagen, Dunlop ja in der Langstreckenweltmeisterschaft nicht vertreten. Da ist ja Goodyear seit Jahren ja schon unterwegs. Man ist in der LMP2 und LMGT3 Exklusivpartner und wird dann eben auch beim französischen Klassiker wieder deutlich an den Start gehen. Und das wird dann eben auch wieder zu sehen sein im Jahr 2026. Und dann schauen wir auf die Starterliste des 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Diese sieht nämlich wie folgt aus. Wir haben nämlich wieder 62 Fahrzeuge dabei, die Hypercar-Kategorie etwas geschrumpft. Wir haben tatsächlich auch ein paar Reservefahrzeuge dabei, da schauen wir erstmal drauf, nämlich Horst Felbermeier unter anderem dabei, das Bruton-Auto. 9 Reservefahrzeuge sind nämlich dabei, die dort an den Start gehen sollen oder wenn ein Auto nicht an den Start gehen kann, werden sie dann eben nachgerückt. Der erste Nachrückte ist das Auto von Michael Wainwright, nämlich GR Racing, die ja in der, oder seit dem Ausstieg in der LMGTE-Klasse nicht mehr an den Start gegangen sind. Also in der LMGT3 waren sie bisher nicht wirklich vertreten. Deshalb Michael Wainwright dort der erste Nachrücker mit seinem Ferrari 296 GT3. LMGT3 Evo, so wie es schön heißt. Settila wäre auch nochmal ein Nachrücker. Als zweites das dann in LMP2. Haben keinen Nachrücker dann in der Hypercar-Kategorie. Das ist logisch. Auch IDEC und Vectorsport sind dabei. United hätte auch nochmal ein Auto als Reserve in der LMGT3-Klasse. Aber jetzt nichts, was uns überraschen würde, was so Namen angeht, außer dass sich eben 9 Fahrzeuge einreihen würden. Dario Franchitti ist vielleicht ein Name, den man da noch netzen kann, aber 9 Autos sind das eben, die als Reserve bisher vorgesehen sind. 25 Fahrzeuge sind sie in der LMGT3-Klasse. Damit hält man weiterhin auch an. 2 Fahrzeuge sind, oder die Autos, die wir ja gewohnt haben, aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft, sowie dann auch die Autos aus der IMSA, sowie auch die Autos aus der Asian Le Mans Series sind dabei und wie zum Beispiel das Team Qatar bei Iron Lynx, das ist ein Fahrzeug, Was wir dann eben neu in der Auflistung mit dabei haben, das ist aber nur die Anpassung, die wir dann haben werden für das Team. Aber wie gesagt, 13 Autosport, so wie es heißt, das sind ja die Fahrzeuge, die wir zum Beispiel dann auch aus der IMSA dann haben werden, TF Sport, das Auto dann auch nicht als Langstreckenweltmeisterschaftsauto gesetzt, sowie auch dann zum Beispiel das Kessel-Auto, was wir bekanntlich dann immer aus der Asian Le Mans Series haben, oder Richard Mille AF Corse, die sich ja auch das Ticket dann eben anderswo gesetzt haben. Das ist zum Beispiel das Auto rund um Lilou Wadou. Dann natürlich LMP2, 19 Fahrzeuge sind mit dabei, dort die üblichen Verdächtigen United Autosport, die wie immer mit zwei Autos mit dabei an den Start gehen, Inter-Europol Competition, wie weiterhin am Start IDEC, Vector Sport, Algarve Pro, Proton Competition auch dabei, CrossStrike bei APR und auch DK Engineering, auch AO bei TFs alles dabei. Also von daher das übliche Verdächtige. Und wir müssen halt sagen, Hypercar-Kategorie ohne Porsche. Das hört sich jetzt eben blöd an. Damit haben wir nur noch einen Nachrücker, in Anführungszeichen, aus der IMSA-Kategorie, nämlich aus dem Cadillac-Team. Das Wayne Taylor Racing-Team wird sich eben jetzt dann auch im Jahr 2026 weiterhin für die 24 Stunden von Le Mans dann eben reindrängen. Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, neu dabei, natürlich Genesis, Alpine, Cadillac haben wir schon benannt, Ferrari und dann eben Peugeot werden in der Top-Kategorie eben mit dabei sein. 18 Autos sind es. Das Feld der Hypercar-Kategorie schrumpft ein wenig, aber das, muss man sagen, ist, finde ich, noch eigentlich ganz okay. Wie gesagt, Action Express wird eben nicht an den Start gehen. Das ist vielleicht noch die Änderung für euch. Einziger IMSA-Nachstarter, wie gesagt, das Wayne Taylor Racing Team, Action Express nicht dabei. Und wie gesagt, Porsche nicht, auch ein privater eingesetzter Proton Porsche wird nicht an den Start gehen. Das muss man sagen. Das ist dann eben der Unterschied zu Vergleich zum Vorjahr. Man schrumpft dann eben mit 18 Autos, aber weiterhin stark besetzt. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, und dann schauen wir tatsächlich auf das, was jetzt am Nürburgring passiert, blicken dabei auch noch auf das, was so drumherum passieren wird. Nämlich schauen wir erstmal auf das BMW-Engagement bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Man wächst wieder an. Letztes Jahr ein Auto und direkt der Sieg. Besser hätte es ja fast schon nicht kommen können. Bei BMW, also mit dem geringsten Betrag oder mit dem geringsten Einsatzmittel, das Maximale rausgeholt, nämlich den Sieg in der beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Das hat ja letztes Jahr das Konstrukt dafür gesorgt, dass man sein Sparengagement mit nur einem Fahrzeug im Vorjahr hatte. Das war ja aufgrund des 24-Stunden-Triple-Headers sowie eben der der Terminkollision mit der IMSA WeatherTech Sportscar Championship auf dem Watkins Glen International Circuit. Und das, muss man sagen, wurde ja dieses Jahr etwas bereinigt, nämlich man wird eben wieder mit drei werksunterstützten M4 GT3 Evos an den Start gehen. Zwei Fahrzeuge werden eben von Roval Racing eingesetzt, eins eben von dem Rückkehrer, nämlich, und das heißt Schubert Motorsport, der in einem speziellen Design antreten wird. Das ist ja mittlerweile veröffentlicht worden, nämlich das Auto wird mit Yokohama an den Start gehen und das eben jetzt mit dem japanischen Reifenhersteller wird man dort wieder kooperieren. Das hat man ja damals ja schon getan mit der Kooperation, die man gemacht hat mit Walkenhorst Motorsport. Da hat sich ja etwas geändert, da man ja die Marke verlassen hat auf Seiten von Walkenhorst Motorsport und jetzt kommt Yokohama wieder zurück. Man hat dieses Intermezzo gemacht mit Mercedes im Jahr 2025, beziehungsweise im Jahr 2024. So weit liegt es schon zurück, da bitte ich um Korrektur. Das ist jetzt eben wieder zurück. Nach der Pause wird man jetzt eben wieder zurückkehren bei den 24 Stunden vom Nürburgring und das nämlich mit BMW. schauen dann auch auf das, was die Vorbereitungsläufe angeht, der Nürburgring-Langstrecken-Serie, werden sie den Terminkalender, soweit es zulässt, mitnehmen. NLS 2 kollidiert ja mit den 12 Stunden von Sebring, NLS 3 mit dem GT World Challenge, Endurance-Auftakt in Monza und die 24 Stunden Qualifiers ja mit der WC in Imola. So einfach wird das nicht, da wird ja schon NLS 1 schon ein bisschen Gradmesser sein, was dann eben passieren wird, auch bei BMW. Da wird man sicherlich mit, wenn es geht, und das hat man ja so kommuniziert, dann auf jeden Fall in Richtung NLS 1 viel schon mitbringen wollen. Und Ziel ist es natürlich mit 21 Gesamtsiegen, die man bisher ja auch hat als erfolgreichster Herrscher bei den 24-Stunden-Rennen, auch diese Statistik weiter ausbauen zu können. Schauen wir auf das, was dann eben kommen wird als Fahrerkader. Und das ist nämlich nicht schlecht. Das ist, kann man bei BMW seit Jahren schon so sagen. Rowe BMW mit der 1, nämlich das Titelverteidigerfahrzeug, kann man so sagen, mit Kevin van der Linde, Raffaele Marcello, Augusto Farfus und eben Neueinkömmling Jordan Pepper, der an den Start gehen wird. Augusto Farfus und Jordan Pepper, das sind die, die in dem Reihenfolgen dann mit dabei sind. Jordan Pepper ersetzt ja den ausgeschiedenen Jesse Crone von BMW. Rover Racing, Sheldon van der Linde, Dries Vantor, Max Hesse und Dan Harper sind mit dabei. Max Hesse und Dan Harper also damit wieder zurück beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring 2024. Ist man ja noch gestartet mit dem Team RMG und 2025 hat man ja ausgesetzt, jetzt wieder zurück nach einem Jahr Pause beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Schubert Motorsport mit dabei mit Marco Wittmann, Charles Wertz, Philipp Eng und Robin Freins. Das wird eben dieses Yokohama-Fahrzeug sein. Eben erstmals seit 2022 wieder mit dabei. Und jetzt eben dann, wie schon erwähnt, mit diesem Yokohama-Design. Auch Rover Racing wird ein neues Design bringen. Das gab es schon als Fahrzeugdesign-Studio, was man dann für die GT World Challenge Europe vorgestellt hat. Auch auf dem Nürburgring wird man eben mit diesem Fahrzeug und mit dieser Identität, so wie es heißt, mit an den Start gehen. Man hat gesagt, mit unserem neu entwickelten und überarbeiteten Identity-Fahrzeugdesigns setzen wir nicht nur sportlich, sondern auch eben visuell ein klares Statement, so wie es heißt, dass eben für die nicht nur die 24 Stunden vom Nürburgring, sondern auch eben dann bei der GT World Challenge Europe, die dann auch eben in näherer Zukunft an den Start gehen wird. Dann haben wir noch den Wechsel an der Spitze, nämlich Marc Henrici übernimmt die Führung bei Pro Sport. Dort gibt es jetzt die Wachablösung. Chris Esser übergibt eben die Leitung seines Rennstalls an Marc Henrici, während der Gründer beratend, aber weiterhin immer noch an der Seite von Marc Henrici von Pro Sport mit dabei ist. Man will sich aber sportlich eben neu ausrichten. Der 43-Jährige tritt damit eben die Nachfolge vom Unternehmensgründer Chris Esser an, der die operative Verantwortung nach langjähriger Tätigkeit eben dann übergibt. Henrici hat ja ein Organisationstalent, auch mit Rennerfahrung, und das will man eben nutzen für die Neuausrichtung für des Rennstalls. Er selbst blickt mit Respekt auf die neue Aufgabe und das auch von Chris Esser erschaffene Fundament. Zitat: Ich habe großen Respekt vor dieser Lebensleistung und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf diese Basis sportlich ambitioniert in die Zukunft gehen zu können. Die neue Aufgabe ermöglicht es ihm, seine Erfahrung aus dem aktiven Sport mit seinen wirtschaftlichen Expertise zu verknüpfen. Pro Sport ja bekannt für seine Einsätze ja auch rund um den Nürburgring. Und das will man weiterhin ja auch an den Start gehen und auch dementsprechend umsetzen. Mit Chris Esser tritt ja auch ein streitbarer Kopf aus der Reihe des deutschen Motorsports ab. Und unter anderem hat er auch schon Kritik an den Veranstaltern, unter anderem auch bei dem Nürburgring-Langstreckenserie gesetzt und auch Hersteller sowie auch sportliche Entwicklung kritisiert und hat seine Meinung dann auch nicht zurückgehalten. Dann schauen wir auch auf das, was, ich sage jetzt mal, nicht in der ersten Reihe zu sehen ist, nämlich der HWA Evo R. Der sorgte ja schon bei dem 24-Stunden-Rennen 2025 für Aufsehen, da man das Fahrzeug ja auch im Rahmen der Pressekonferenz im Vorzug der Veranstaltung ja auch vorgestellt hat. Dort jetzt mit dabei Markus Winkelrock, Luca Ludwig und Sebastian Asch. Nämlich die werden für HWR dieses Fahrzeug dann im Jahr 2026 fahren. Aufgrund des großen Interesses an dem Projekt plant HWR nicht wie bisher geplant 2, sondern sogar 3 Autos beim 24-Stunden-Rennen einzusetzen. Die Fahrzeuge sollen dort in der Klasse natürlich SBX an den Start gehen. Die Klasse, die nämlich außerhalb der Konkurrenz an den Start gehen wird. Man will eben die Kunden, Fans, Fahrer und auch eben Sponsoren damit begeistern und man will das eben großteilig aufsetzen. Gleichzeitig gilt eben technische Details sowie das HWR Evo R für den nun ein Testprogramm zur Vorbereitung auf das Langstreckenrennen auf der Nordschleife startet. Bereits in der Woche geht das Auto schon in Portimao an den Start. Also von daher ist man da schon fleißig unterwegs bei HWR. Gehen damit wieder zurück. Und das auf das, was wir mal vorbereiten können. Wir haben ja schon über Dunlop Goodyear gesprochen. Ist nicht ganz unwichtig für das Team, was seit Jahren auf dem Nürburgring unterwegs ist. Mal mit dem Nissan Skyline, seit Jahren jetzt auch schon wieder mit Porsche. Zwischenzeitlich hat man ja das Intermezzo gemacht mit einem Porsche und einem BMW. Da hat man sich ja wieder ein wenig von gelöst. Und das, ich sag's mal, das Thema Lösen ist ja auch wieder so ein Ding. Man wird wieder zweigleisig. Man fährt zwar noch nur ein Auto mit dem Falcon Design, aber man wird ein zweites Auto weiterhin bringen. Nämlich das eben mit Dunlop, das kommt neu hinzu. Im vergangenen Jahr sorgte ja so diese Ankündigung für große Sorge bei den Fans des beliebten Falcon Porsche, nämlich durch die Übernahme der Marke Dunlop von dem japanischen Reifenkonzern Sumitomo, haben wir schon gesprochen, zu dem ja auch Falcon gehört, herrschte eben eine Unklarheit über die Fortsetzung des bisherigen Motorsportprogramms. Wird es überhaupt fortgesetzt oder nicht? Aber jetzt steht fest, auf jeden Fall, der markante Falcon Porsche wird weiterhin auch zu sehen sein und das auch in der Saison 2026 auf der Nürburgring Nordschleife. Allerdings eben nur halb so häufig wie bisher, das haben wir ja schon gesagt. Man wird eins mit diesem türkisblauen Fahrzeug eben bekleben und das ist eben der 911 GT3 R bei den Läufen der NLS und beim 24-Stunden-Rennen geht man damit an den Start. Von einer Reduktion des Engagements kann man jedoch nicht reden. Das wird nämlich der Reifenhersteller teilt ja mit, dass man ergänzend eben zu dem Falcon Porsche künftig auch den schwarz-gelben Dunlop Porsche an den Start gehen wird. Dieses Auto hat man jetzt auch übrigens präsentiert, also ein typisches gelb-schwarzes Auto. Das hat so ein bisschen was von, ich sag jetzt mal, im Fußball könnte es das BVB-Auto sein, weil das hat schon ziemlich Züge daran, aber es sind auch die typischen Dunlop-Farben, die man dann auch eben sieht. Ob jetzt performancemäßig die Falcon- und Dunlop-Reifen einen Unterschied machen, sind wir mal gespannt, weil eigentlich müsste ja aufgrund des Klebers an der Seite sich nicht viel an dem Fahrzeug ändern dürfen, beziehungsweise an dem Reifen, weil das wäre ja eigentlich auch logistisch irgendwie nicht logisch, wenn man zwei unterschiedliche Reifen setzen könnte, aber das wäre auch nicht unspannend, wenn man vielleicht sich bei Dunlop oder auch bei Falcon auf gewisse Bedingungen ja auch spezialisieren kann, wäre ja auch sicherlich eine Möglichkeit, wie man das angehen kann, weil das ist jetzt einfach nur Spekulation, die wir jetzt hier nicht weiter vertiefen wollen. Mit Falcon war man ja auch in den vergangenen Jahren sehr gut unterwegs auf der Nürburgring Nordschleife, das kann man ja so sagen. Zweimal in Folge hat man ja die NLS Speed Trophy für sich gewonnen. Im Vorjahr erzielte das Team ja 5 Siege, davon 4 Doppelerfolge, insgesamt 12 Podios. Podestplätze und 2 Pole Position hat man ja für sich eingefahren. Nun kommt eben die Konkurrenz aus den eigenen Reihen, um nämlich sowohl Falcon als auch eben Dunlop werden in der Saison bei ausgewählten Rennen der NLS sowie dann auch bei den 24-Stunden-Rennen an den Start gehen. Dabei vertrauen beide Teams auf Fahrer, die wir ja schon in der Vergangenheit gesehen haben. Wie gesagt, Klaus Bachler, der letztjährige DTM-Pilot Moritz Schuring sowie auch Urgestein Sven Müller und auch Tim Heinemann, die gehen dann auch im Jahr 2026 eben für das Team an den Start. Im Dunlop Porsche gehen dann Porsche-Werksfahrer wie Julian Antlauer, Nordschleifen-Spezialist Nico Menze sowie Dorian Boccolacci und Alessio Pigarello an den Start. Sie tauschen sich dann eben in diesem Jahr den türkisblauen Falkenlook gegen die schwarz-gelbe Dunlop-Lackierung aus. Also ein bisschen ja auch ein Tapetenwechsel bei den angestammten und schnellen Jungs ja auch aus dem Hause Schnabel Engineering. So kann man das ja so betiteln. Dann schauen wir noch auf das, was in der NLS direkt ansteht, nämlich auf der neuen Cup-Ebene, nämlich der neue BMW M2 Racing Cup geht eben jetzt 2026 an den Start. Das soll die neue Breitensportklasse in der grünen Hölle sein, ab der Saison 2026, die jetzt eben in der nächsten Woche beginnt. Dann wird mit dem neuen M2 Racing etwas fortgesetzt, was seit Jahren so ein bisschen verloren gegangen ist, nämlich dieser Breitensport-Aspekt, gerade auch bei BMW. Das hatten wir mit dem M240i Cup längere Zeit gehabt. Der M2 Racing Cup ging eher so, über die Bühne. Das Auto ja generell keinen guten Einstand gehabt aufgrund dessen, weil man ja diesen M2 Cup mitten von Corona launchen musste. Man hat ja diesen Cup nicht wirklich gut fortsetzen können. Man hat ja so ein bisschen einen Ansatz gehabt von einem Porsche Carrera Cup, dass man das in den Ländern macht. Man ist ja auch im Rahmen der DTM ja mal unterwegs gewesen mit dem Ding, aber lange hat das ja nicht unbedingt funktioniert. Die Testphase ist ja schon gut verlaufen. Letztes Jahr war man ja auch schon mit dem Klassensieg beim legendären 24-Stunden-Rennen unterwegs. Also von daher begrüßt man das. Auch VLN-Boss Mike Jäger machte sich ja schon im Jahr zuvor selbst ein Bild von der Performance des neuen Fahrzeugs und war begeistert. Er lässt sich zitieren mit den Worten: "Ich bin in meiner aktiven Zeit schon fast alles gefahren auf der Nürburgring-Nordschleife, aber vom kleinen Serienwagen bis hin zum GT3-Politen. Was mir bei dem neuen Fahrzeug vom BMW M2 Racing direkt aufgefallen ist, ist die Fahrbarkeit. Man fühlt sich auf Anhieb sehr wohl im Auto und kann sich so langsam an das Limit herantasten. Das ist vor allen Dingen auf der Nordschleife von großem Vorteil." Dass der M2 Cup, der jetzt neu an den Start geht, M2 Racing Cup, so wie er offiziell dann heißt, basierend auf dem aktuellen BMW M2-Plattform baut dieses Auto auf. 313 PS hat es aus dem reinen Vierzylinder-Turbomotor und dem optimierten von ZF gestellten Automatikgetriebe mit 7 Gängen. Eine moderne, technisch ausgereifte Basis für packenden Langstreckensport, so sagt es BMW. Um maximale Fairness und Kosteneffizienz zu garantieren, werden die Motoren vom BMW M-Motorsport verblombt ausgeliefert. Zudem setzt die Klasse auf starke Partnerschaften. Goodyear ist damit offizieller Reifenpartner und stattet die Teams mit Reifen in der Dimensionsgröße 265-660 R18 zu attraktiven Konditionen aus. So heißt es in der Pressemitteilung. Für die Teilnehmer bedeutet der Cup ein rundum sorglos Paket, da BMW M-Motorsport bei allen Rennen mit Teile, LKW sowie Support-Ingenieuren direkt vor Ort im Fahrerlager ist. Auch wird Preisgeld ausgeschüttet von insgesamt 10.000 Euro. In der Jahreswertung erhalten die Plätze 1 bis 3 jeweils 2.500 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro. Zusätzlich werden spezielle Wertungen gefördert, um die Vielfalt des Charterfelds zu unterstützen. Wie das dann im Endeffekt dann gezeigt wird, werden wir in dem Sinne sehen. Aber man muss sagen, dass BMW jetzt wieder mit einem neuen Cup an den Start geht. Und das ist doch mal eine sehr, sehr gute Sache. Eine sehr, sehr gute Sache ist auch, dass es keinen Klassenwechsel mehr gibt, nämlich maximaler Wettbewerb, so heißt es in der SB10-Klasse. Das haben wir auch schon längere Zeit lang in diesem Podcast erwähnt, dass die SB10-Klasse immer so ein bisschen ein Dorn im Auge war. Zumindest fanden wir das so, dass diese SB10-Klasse nie so richtig gewürdigt worden ist. Man konnte mit den GT4-Fahrzeugen entweder in der SP7 oder in der SB8T an den Start gehen. Das ist aber zukünftig nicht mehr erlaubt. Man wird nämlich jetzt ein exklusives Unterstützungsprogramm, sowie dann auch mit dem langjährigen Reifenhersteller und Partner Goodyear, diese einheitliche GT4-Spec-Serie an den Start gehen. Man ist jetzt aufgrund der Anpassung des Special-Reglements durch den ADAC Nordrhein in Zusammenarbeit mit der NLS, werden jetzt eben alle GT4-Boliden fortan ausschließlich in dieser SP10-Klasse zusammengefasst. Es soll eben in dem Sinne einen klaren Zusammenschluss finden. Das sorgt natürlich aber auch für so Sachen oder für Konstrukte, dass zum Beispiel das Bilstein-Team, was wir letztes Jahr gesehen haben, mit unter anderem Jimmy Broadbent, nicht mehr voraussichtlich an den Start geht. Wir haben zumindest nichts anderes gehört, dass man dort dieses Engagement anders setzen wird. Also so wie es jetzt gelaufen ist, wird es auf jeden Fall nicht mehr an den Start gehen. Da hat man ja speziell mit Bilstein die Anpassung der Dämpfer und auch des Fahrwerks gehabt. Da wird man eben jetzt nicht mehr an den Start gehen können, weil eben diese Änderungen zum Beispiel dann auch in der SP10 schon gar nicht mehr erlaubt sind. Die Regelmacher hatten bereits ja im Rahmen eines Teammanager-Meetings während der vergangenen Saison das Konzept ja vorgestellt und man hat sogar eine breite Zustimmung für diese Zusammenführung erhalten. Ziel ist es, so heißt es, den Fans und Fahrern packen es, Rad-an-Rad-Duelle in einer der populärsten Fahrzeugkategorien zu bieten, ohne dass sich das Feld auf unterschiedliche Wertungen verteilt. Das war nämlich immer das Problem der Fahrzeuge. Durch die Konzentration auf eine einzige Klasse steigt eben der sportliche Wert eines Klassensiegs ähnlich. Ausnahmen zum Beispiel für sehr betagte Porsche Cayman GT4-Fahrzeuge, die deutlich besser in der SP7 passen, sind nach Rücksprache mit dem Veranstalter unverändert möglich. Aber dieser Porsche Cayman GT4 entspricht ja auch nicht mehr so richtig den SP10-Klasse. Wie gesagt, das wäre auch sicherlich dann mit der Balance of Performance ein deutlich schwieriges Unterfangen gewesen. Zum Beispiel gibt es jetzt auch die exklusive Förderung von Goodyear. Man belohnt nämlich dort auch den sportlichen Erfolg in der GT4-Klasse. Man wird kontinuierlich seine Präsenz dann ausbauen. Man hat sich für das Jahr 26 nämlich etwas Besonderes ausgedacht, unterstützt die drei bestplatziertesten GT4-Fahrzeuge, die auf Goodyear-Reifen in der SP10 starten, nämlich mit hochwertigen Sachpreisen im Rahmen der NLS-Jahressiegerehrung hält nämlich der bestplatzierteste Goodyear-Teilnehmer einen Gutschein über 3 Sätze GT4-Slick-Reifen, während für den Zweitplatzierten 2 gibt und für den Drittplatzierten gibt es 1 Satz dann kostenlos zur Verfügung. Auch gibt's die Ehrung durch die SR Motorsport Group, nämlich zusätzlich dazu gibt's dann auf der Champions Gala der SP10 einen besonderen Maß an internationaler Anerkennung, nämlich über die SRO dann auch wieder offiziell dann Teil sein, nämlich der offiziellen Siegerehrung der SRO Motorsport Gruppe. Also wird man dort auch speziell im internationalen Rahmen wieder vorgestellt und begleitet. Das ja auch eine nicht unspannende Sache. Dann gab es noch die Anpassung vom der NLS, was das Thema Kalender angeht. Das ist für euch nichts Neues. Man setzt ja einen Doubleheader an, nämlich jetzt eben kommendes Wochenende, das der Saisonauftakt und dann eben direkt das Wochenende darauf. Heißt im Endeffekt 14. und 21. März statt 14. und 28. März geht man jetzt eben an den Start mit der Nürburgring Langstreckenserie. Das hat man in Kooperation mit der RCN gemacht. Dort hat man ja diesen Slot bisher belegt, aber da hat man sich darauf geeinigt, dass man sich dort eben anpassen wird und dort den Tausch eben vollzogen hat. Dann schauen wir zum Ende der Folge nochmal auf das, was in der DTM los ist. Schauen dabei auf die Fahrzeuge, die wir schon bestätigt haben. Mercedes geht damit nicht unspannend an den Start. Das Team Winboard bzw. Landgraf geht in diesem Jahr an den Start mit Maro Engel und Jules Gnorm mit dem Team Winboard, das frühere HTP-Team. Ist ja schon etablierte Größe im GT3-Sport seit 2013 ja schon mit Mercedes unterwegs, ist man in der DTM ja auch kaum noch mehr wegzudenken. Das Mercedes-Team Landgraf hingegen, dieses Jahr mit Lukas Auer und Tom Kalender mit dabei, dort ja im Jahr 2025 ja auch schon mit dabei. Der Vizemeister und Youngster Tom Kalender starten eben erneut für das Team die Landgraf Motorsport. Mantai Racing musste sich natürlich was einfallen nach dem Abgang von Champion Ayhan Şengüven. Ricardo Feller geht eben jetzt an den Start für den Türken, für das Team aus der Eifel. Mantai Racing weiterhin aber mit dabei. Mit Thomas Breining nach einer enttäuschenden Titelverteidigung will der Österreicher natürlich im Jahr 2026 wieder an den Start gehen. Nach der enttäuschenden Titelverteidigung im Jahr 2024 hat man ja letztes Jahr sein Engagement auf 3 Fahrzeuge erweitert. Mit dem ist aber jetzt Schluss. Moritz Schuring, der Rookie-Champion, der wird eben nicht mehr an den Start gehen für Mantai Racing. Land Motorsport bleibt weiterhin mit dabei, nämlich Bastian Buß, der wird das Cockpit von Ricardo Feller übernehmen. Das Team von Land bleibt weiterhin an den Start. Man wechselt zwar das Fahrzeug, der Audi geht in Rente und damit setzt man auf den Porsche 911 GT3 R Evo aus der Reihe 992. Also von daher ist man jetzt da auch aktuell auf dem neuesten Stand unterwegs. Team Schubert weiterhin auch am Start, nämlich das mit Marco Wittmann und dem DTM-Rückkehrer Kevin van der Linde. 2024 wurde das Auto oder wurde das Engagement ja um ein drittes Auto erweitert. Also man hat im Endeffekt genau das gemacht, was Mantai dann ein Jahr später gemacht hat. Aber 2025 hat man das dann reduziert auf 2 Autos. Ende 2025 wurde ja bekannt, dass René Rast das Team ja nach 3 Jahren verlässt. Dafür gibt eben Calvin van der Linde, der Bruder des Meisters aus dem Jahr 2022, nämlich jetzt sein DTM-Comeback, auch dann jetzt als Premiere für die Marke BMW. Emil Frey mit speziellem Design dieses Jahr an den Start, ist es Matteo Caragoli und Thierry Vermeulen. Man wird mit einem pinken Fahrzeug auch an den Start gehen. Thierry Vermeulen, der wird bekanntlich in diesem Red Bull Design an den Start gehen, und Matteo Caragoli, der wird es etwas bunter angehen, nämlich für das Emil Frey Team mit dem Ferrari 296 GT3 Evo. Letzte Saison, muss man sagen, ja auch stark mit dabei gewesen. Jack Aitken verlässt das Team, der sich auf das Prototypenprogramm von Cadillac dann intensivieren wird. GT Grassa Racing nach einem Jahr ab Motorsport wird Mirko Bortolotti wieder zurückgehen in das Grassa Racing Team. Zusammen mit Maximilian Pau bildet er dort das Aufgebot. 2026 ja durch den Modellwechsel vom Huracan auf den neuen Temerario an den Start, also diesen Temerario, so geht man dort an den Start. Der Huracan, wie gesagt, jetzt mittlerweile eingemottet, ist jetzt eben der Nachfolger. Ein Augenwerk und dann auch ein Augenschmaus sicherlich für die DTM-Saison 2026. Dann HRT Ford Racing, die mit Ayan Schumaini und mit Finn Wiebelhaus an den Start gehen für die Saison 2026. Al-Jumani bleibt eben als Pilot dabei. Fabio Scherer, der ersetzt wird, nämlich jetzt eben von Finn Wiebelhaus. Scherer wurde eben durch den Champion Finn Wiebelhaus jetzt eben ersetzt. Aston Martin Racing, auch Niki Thiem, wird nicht mehr an den Start gehen für die Abt-Mannschaft. Dort nämlich jetzt Aston Martin Vantage mit dabei, mit Come2 Racing. Nicolas Barth bleibt weiterhin mit dabei. 2025 stieg man ja mit dem Aston Martin ein und holte beim Saisonfinale durch Jill Magnus ja auch direkt die erste Pole Position. 2026 entschied sich Aston Martin, das Team auch in der DTM werkseitig zu unterstützen. Das will man dann eben dann durch den Werksfahrer Niki Thiem tun. Der Belgier Jill Magnus wird damit dann sein Cockpit verlieren. Nicolas Barth, der eben der Sohn des Teambesitzers ist, das wird dann eben sein zweites Jahr im Vantage GT3 Evo. Das sind die Fahrzeuge, die bisher bekannt sind. 17 bestätigte Fahrzeuge sind, aber es soll sicherlich dann auch noch mehr werden, unter anderem Abt. Die fehlen ja noch im Aufgebot der DTM für das Jahr 20 und 26. Auch warten wir, was mit Dörr passiert. Also da ist sicherlich noch ein bisschen was zu beantworten, auch beim Thema DTM. Die neuen Designs, die seht ihr und könnt ihr auch sehen dann auf der DTM-Webseite. Da gibt es, ich sage jetzt mal, auch spannende Ausblicke, wie die ganzen Fahrzeuge aussehen. Das ist schon nicht sehr schlecht, wie die Autos sich im Jahr 20 und 26 präsentieren würden. Auch einen neuen Kommentator gibt es, das haben wir auch im letzten Jahr auch schon in gewisser Weise beantwortet, nämlich mit Tobi Schimon, der Eddie Mielke ersetzt, dann aber weiterhin zu sehen. Die Rennen der DTM, dann Saisonstart 24. April, beziehungsweise dann bis zum 26. April zu sehen bei Pro7 und Join. Das zur DTM und wir haben im Endeffekt auch nicht mehr viel zu sagen. Erstmal für die neue Saison und für die Saison 2026 erstmal danke für die erste Folge und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Da schauen wir dann nächste Woche detailliert auf die 24. Dort schauen wir dann nächste Woche detailliert auf die Auftaktveranstaltung der Nürburgring Langstreckenserie, das erste Rennen der Saison 2026 dann auch im Motorsport Deutschland und das dann eben mit dann hoffentlich auch einem breit gefächerten Feld. Aber ich denke mal, das sollte doch kein Problem sein, aufgrund dessen, was uns ja auch noch dann in Richtung NLS2 und Sonstiges erwartet wird. Ich danke mich fürs Zuhören. Erstmal danke auch an unseren Sponsor TCL. Informiert euch gerne unter tcl.com für die weiteren Produkte dort beim größten TV-Hersteller der Welt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.